Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist schon fast wieder geschafft. Es ist Freitag, der 29. Juli 2022. Der Juli ist fast geschafft, letzte Episode im Juli und auch die Woche ist fast geschafft. Ich bin Michael und präsentiere dir heute deine täglichen Aktien- und Finanznews. Schön in der Podcast-Variante. Heute gibt's die folgenden Themen für dich. Rezessionsängste, die uns bewegen. Ja, wir könnten offiziell in der Rezession sein. Schauen wir uns gleich an. Dann die Inflation in Deutschland. Dann Volkswagen. Dann, was die Meta-Zahlen ja, geleistet haben oder nicht geleistet. Einige wissen es sicherlich schon. Meta ist gut gefallen. Und warum viele Investmentbanken nach wie vor sagen, es gibt allen Grund zum Optimismus. Da schauen wir uns eine Studie von JP Morgan gemeinsam an. Wir beginnen mit den Rezessionsängsten. Die Daumenregel, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, haben wir jetzt auch schon zu Genüge besprochen, ist: Rezession ist dann, wenn zwei Quartale hintereinander das Bruttoinlandsprodukt fällt. Und zwar jeweils immer gesehen auf das Vorjahr, also nicht Quartal zu Quartal, sondern halt zwei Quartale hintereinander, jeweils im Vergleich zum Vorjahr, fällt das Bruttoinlandsprodukt. Und genau das ist jetzt passiert in Amerika. Im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr eben minus 0,9%, im zweiten Quartal minus 1,6%. Sind wir jetzt schon in der offiziellen Rezession? Nein, noch nicht. Denn das entscheidet nur einer bzw. eine Gruppe von Personen, und zwar das sogenannte National Bureau of Economic Research. Das ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, die entscheiden, ja, jetzt beginnt offiziell die Rezession jetzt endet offiziell die Rezession. Was generell noch ein bisschen fehlt, ist der Labor Market. Das wird so als die drittwichtigste Komponente angesehen. Wie geht's dem Arbeitsmarkt? Gibt's viele Arbeitslose? Wie entwickeln sich die Gehälter? Denn eine Rezession hat in der Regel auch immer mit zur Folge, dass Mitarbeiter entlassen werden und dass Gehälter sinken. Das heißt, und das sorgt dann in der Regel auch, so der erste Dominostein, der fällt, wenn die Leute Panik bekommen. Sobald es Massenentlassungen gibt oder generell Entlassungen, dann wird natürlich, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer, wenn Personen mehrfach entlassen werden. Man erzählt es allen Freunden, den Eltern, den Kindern und so weiter, und dann entsteht eben dieses Lauffeuer der depressiven Stimmung, und ja, häufig wird es dann noch schlimmer, weil sich negative Nachrichten natürlich auch viel schneller vermehren und verbreiten als positive. Das sehen wir aber aktuell noch gar nicht. Was wir sehen ist, dass das Wachstum durch die Bank, durch alle Branchen sich verlangsamt, und auch das sehen wir auch im S&P 500, und das gibt genau der Lieferketten Problematik Zeit, sich zu erholen. Und genau das brauchen wir auch aktuell. Powell, also der Chef der Fed-Bank oder der Fed-Zentralbank, wenn man so will, der geht davon aus, dass sich der Labor Market aber auch ein bisschen auflockern wird, also dass Gehälter wieder fallen werden in den nächsten ein, zwei Jahren, oder dass es eben mehr Arbeitslose geben wird, als es die aktuell noch gibt. Viel wichtiger ist aber, was hier in Deutschland vor der Haustür passiert. Das Statistische Bundesamt hat nämlich auch Inflationszahlen angegeben, und je nachdem, auf welche Inflation man schaut, ist die natürlich unterschiedlich. Die Gesamtinflation ist bei 8,5%. Erwartet waren 8,1%. Das heißt, Inflation bleibt sehr hoch. Aber was hätte man auch anderes erwarten sollen? Denn Russland gibt ja keine Ruhe. Es wird immer weniger Gas geliefert. Und damit bleiben die Energiekosten sehr, sehr hoch. Und gleichzeitig hat die EZB jetzt gerade erstmal den allerersten Schritt gewagt. Viele sagen, viel zu spät. Wie soll denn da die Inflation eingedämmt werden? Das macht ja gar keinen Sinn. Das Tempo soll sich aber nach wie vor verlangsamen, sagt das Statistische Bundesamt. Das heißt, die erwarten schon, dass es jetzt langsam absinkt. Was dafür aber dringend notwendig ist, ist, dass wir entweder das Energieproblem schnell lösen oder die Zinsen der Europäischen Zentralbank schnell ansteigen. Das wären zumindest, wie man es beschleunigen kann. Ansonsten kann es gut sein, dass die Inflation noch viele Monate und vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr so hoch bleibt, wie es aktuell ist. Nahrungsmittel sind übrigens um fast 15% gestiegen. Da ist die Empfehlung, oder die Finfo-Empfehlung, wenn ihr so wollt, dass man vielleicht einfach auf Sachen umsteigt, die nicht so teuer sind. Gerade Fleisch und Fisch ist unglaublich teuer geworden, einfach weil da auch viel Energie benötigt wird, das zu produzieren. Genauso wie auch Fertiggerichte, fertig verpackte Sachen und auch Restaurants. Es lohnt sich also, eigentlich wie schon immer in den letzten 100 Jahren, jetzt aber eben noch mehr, selbst zu kochen und sich vielleicht auch vegetarisch oder vegan zu ernähren. Man kann es ja einfach mal einen Monat probieren, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für den Körper und sicherlich ist es auch eine gute Sache für den Geldbeutel. Christian Lindner sagt zu den ganzen Vorwürfen und es gibt halt viel sozialen Aufschrei, weil man hat jetzt hohe Inflation, das enteignet ja in gewisser Art und Weise auch den Mittelstand. Sagt jetzt, es wird aber keine weiteren Zuschüsse geben, also kein weiteres 9-Euro-Ticket und es wird auch keine Gaspreis- oder Benzinpreispauschale oder irgendetwas dergleichen nochmal geben. Das, was jetzt angekündigt wird, das kommt jetzt, das lässt man jetzt auslaufen und dann war es das auch. Hintergrund ist, erstens will man die Staatsverschuldung nicht komplett explodieren lassen. Man muss ja immer beides von einer Nationalwirtschaft sehen, nämlich die Privatvermögen und die Vermögen des Staates. Und es macht nicht Sinn, wenn eins davon komplett überschuldet ist und der andere hat gar kein Vermögen. Es muss immer in einer gewissen Balance sein. Viel wichtiger würde das aber nur weiter die Inflation antreiben. Und man möchte ja gerade, ich nenne es jetzt mal, die Bevölkerung ein bisschen wachrütteln und aufwecken. Leute, ihr müsst wirklich sparen. Und einfach um das Wachstum ein bisschen zu dämmen, um auch die Inflation zu dämmen. Man möchte ja gerade kein neues Geld und irgendwelche Pauschalen und Geldüberweisungen weiter in den Markt pumpen. Denn ihr wisst selbst, je höher die Geldmenge, umso höher häufig auch die Inflation. Es gibt aber auch positive Berichte, wie zum Beispiel von Volkswagen aus Wolfsburg. Die sagen nämlich, es wird besser. Alles wird besser. Die Supply Chain Probleme, die lösen sich langsam schon, was ein sehr gutes Zeichen ist. Also die bekommen die Bauteile, die sie alle haben wollen, überhaupt mal wieder. Und die Preise sinken auch schon wieder. Anscheinend, weil China die Lockerungen oder besser gesagt die Lockdowns langsam aufhebt, noch nicht komplett. Es werden auch immer wieder neue Lockdowns eingeführt, wie zum Beispiel in Wuhan diese Woche. Aber generell lockern sich die Lockdowns alle ein bisschen. Mal schauen, ob das auch im Winter so bleibt. Und VW sagt ganz klar, die Nachfrage ist so hoch, dass wir sie nicht bedienen können. Das ist dieser Zwiespalt, in dem ja VW ist. Deshalb aus unserer Sicht nach wie vor auch kaufenswert. Sie kommen einfach mit der Nachfrage nicht hinterher. Das sorgt natürlich auch für, ja, wie soll ich sagen, unzufriedene Kunden. Ist ja auch klar, die Kunden wollen alle kaufen, haben vielleicht schon bezahlt. Jetzt soll man immer noch mal 3 Monate aufs Auto warten. Das kann es ja nicht sein. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine gute Situation, in der Volkswagen da ist. Denn es bedeutet, es scheitert nicht am Kunden, zumindest nicht, solange die nicht die Geduld komplett verlieren und den Kauf zurückziehen. In der Regel ist es auch gar nicht mehr möglich, weil das Auto schon reserviert ist und das Geld auch schon überwiesen. Und ja, es zeigt vor allem, dass die Nachfrage weiterhin besteht. Schlimmer wäre es für VW, wenn die Nachfrage weg wäre, weil dann ja, kann man kein Geld verdienen. Die Aktie hat darauf mit plus 1% reagiert, stagniert jetzt aber seit knapp einem Monat. Die größte Wette bei VW bleibt nach wie vor die Wette auf den neuen CEO und auf die Porsche-Sparte, die ja separat an die Börse gehen soll, eigentlich zum Ende des Jahres. Ob das was wird, ja, wir werden es ganz genau bei Finfo für euch verfolgen, denn die Porsche-Aktie, da sehen wir ja auch bei allen Aktien viel Potenzial drin. Der große Verlierer der Woche ist sicherlich Meta, beziehungsweise die Elternfirma, die Parent Company von Facebook und Instagram und auch WhatsApp. Die haben nämlich das erste Mal in der gesamten Firmengeschichte, also das gab es noch nie seit dem Börsengang, einen Umsatzrückgang vermeldet. Und nicht nur einen kleinen, sondern einen von fast 10%. 30 Milliarden waren erhofft, tatsächlich waren es aber nur 27 Milliarden. Das sind ziemlich genau minus 10%. Grund gibt Mark Zuckerberg an, naja, die Werbebudgets sind einfach geringer und das ist so ein bisschen, man weiß nicht, ob man es glauben soll, denn Alphabet hat ja vorgestern die Zahlen gemeldet, das war am Dienstag oder am Montag müsste es gewesen sein und die Zahlen waren sehr, sehr gut. Die haben sogar die Umsätze leicht steigern können und jetzt sagt Meta, dass die Werbebudgets kleiner wären und dann sogar mit einem Umsatzeinbruch von fast 10% im Vergleich zu dem, was erwartet wurde. Das ist schon sehr komisch. Trotzdem haben sie noch 2,9 Milliarden täglich aktive Nutzer. Auch die Zahl der Nutzer ist allerdings geschrumpft. Man darf aber auch nicht vergessen, ich glaube, Meta ist einfach nicht mehr das, was sie mal waren, was aber nicht schlecht ist. Es ist einfach nur ein anderes Unternehmen. Meta ist halt nicht mehr das, was es vor 10 Jahren war, das krasse Wachstumsunternehmen und alle Informatiker wollen da arbeiten und jedes Jahr 50% Umsatz und Nutzerwachstum. Es ist einfach eine erwachsenere Firma, so würde ich das positiv beschreiben, und eine gigantische Cash-Cow geworden. Bei einem KGV von 14 ist es einfach so eine harte Cash-Cow geworden, nach wie vor auch kaufenswert. selbst wenn der Umsatz leicht zurückgeht, das heißt, wenn man diese 10% Umsatzrückgang jetzt einpreist, auf das gesamte Jahr gerechnet, dann wären die ja bei einem KGV von 16, also ein höheres KGV als aktuell, weil ja der Umsatz zurückgeht und damit auch der Gewinn, aber insgesamt natürlich immer noch sehr, sehr günstig bewertet. Hauptproblem ist, dass junge Kunden zu TikTok abwandern, insbesondere wegen diesen ja, Reels, also Kurzvideos, die wirklich nur 1 bis 5 Sekunden dauern und ein sehr schnelles, emotionale Selbstbefriedigung liefern, also durch den Ausstoß von ja, Glückshormonen und so weiter, die einfach lustige Videos sind. Und das hat Meta auch versucht bei Instagram zu kopieren, klappt aber nur so mittelmäßig. Die Werbekosten, also die Ads, sind aktuell übrigens auch 15% günstiger, als sie das noch vor einem Jahr waren. Das heißt, es könnte sinnvoll sein, jetzt Werbung zu schalten. Zumindest sind die Werbeplätze 15% günstiger. Und damit reiht sich Meta hinter Twitter und Snapchat, die beide Umsatzeinbußen verkraften mussten. Außerdem ist noch ziemlich unklar, was das ganze Zeug mit dem Metaverse soll. Da gibt es immer noch keine Ergebnisse und dieses Jahr werden da über 3 Milliarden US-Dollar verbrannt. Also ein sehr, sehr ordentlicher Teil des Gewinns, fast ein Drittel des Gewinns, den man hätte vielleicht auch an die Aktionäre ausschütten können. Wenn man das vielleicht machen würde, dann wäre vielleicht das KGV auch nicht bei 14, sondern dann wäre das KGV sogar vielleicht nur bei 11, was schon bedeutet, ja, das ist einfach, selbst das Unternehmen die nächsten 10 Jahre einfach nur stagniert. So ein 11er KGV, das ist schon unglaublich attraktiv. Und damit sind wir schon bei der letzten Nachricht. Und die ist, finde ich, positiv. Ich finde, vielleicht sollten wir das so einführen, dass man immer mit einer positiven Note auch endet. JP Morgan sagt, und auf die hören sehr viele Investoren, der S&P 500 ist immer noch sehr, sehr attraktiv. Der Unterschied zum S&P 500 vor 20 Jahren oder vielleicht auch 2005, 2006 ist nämlich, das sind sehr, sehr viele Qualitätsunternehmen drin. Sehr robuste, vorhersehbare Gewinne und sehr, sehr solide Balance Sheets, also Bilanzen. Da ist kaum Zeug drin wie 1999, jede Menge aufgeblasene Buden ohne Gewinn und ohne Umsatz. Oder wie in den 80er Jahren, Sachen, die komplett überschuldet sind und wenn da die Zinsen nur ein bisschen ansteigen, geht 20% der Firmen hops. Nein, so ist es nicht. Der S&P 500, der strotzt einfach von Qualitätsunternehmen und bei dem aktuellen KGV, das ist 16,8, haben wir gerade im Bloomberg Terminal nachgeschaut, ist es sehr, sehr attraktiv und liegt exakt im 10-Jahres-Median. Das heißt auch, weil in den letzten Jahren war der S&P 500 ja immer über dem Median und zwar deutlich, dass der S&P 500 vielleicht so günstig ist wie seit 4 Jahren nicht mehr, mit der einzigen Ausnahme während dem Corona-Crash. Und Citi und UBS haben sich auch kurz zu der Studie von JP Morgan geäußert und da einfach nur zugestimmt. Und das will was heißen, wenn sich irgendwann mal sogar die großen Investmentbanken wie JP Morgan, Citi und UBS einig sind, die sonst immer, ist sich gerne uneinig, sagen wir es mal so. Und das war's auch schon wieder mit den heutigen Finfo Finanznews. Ich wünsche euch einen genialen Start in den Freitag. Lasst euch nicht unterkriegen und dann wünsche ich euch ein bombastisches Wochenende. Wir hören uns spätestens am Montag wieder. Euer Michael von Finfo.